Das Impeachment-Verfahren, das sogenannte Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump, ist eigentlich ein Krimi. Man weiß, wie es ausgeht. Also der Hauptdarsteller wird weiter leben und im Amt bleiben, aber es ist trotzdem irgendwie spannend. Es ist Unterhaltung und dann denkt man, das ist aber die Realität. Verdammt, das verschwindet manchmal. Fiktion, Realität und was ist eigentlich die Wahrheit? Wir versuchen, die Wahrheit rauszufinden, obwohl die ja auch im Auge des Betrachters liegt, mit Sergei Lochthofen und das jede Woche. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie und unsere Zuhörer natürlich und wünsche Ihnen eine gute Woche.
Haben Sie mal reingeschaut zur Live-Übertragung? Die wird ja doch dann live gedolmetscht. Schon spannend, oder?
Ja, ich habe mal drauf gesehen, aber das ist so ein bisschen Hollywood, ein Hauch dabei. Ich glaube, das Drumherum ist natürlich das Entscheidende, die Positionierung. Wer wen in dieser Situation überzeugen kann. Wir schauen jetzt, Amerika laufen ja auch immer wieder so eine Art Landtagswahlen, also Gouverneurswahlen. Da hat Trump jetzt ein paar Richter dran bekommen, hat auch ein paar Regionen verloren, die fest in der Hand der Republikaner waren. Das heißt, es bleibt nicht ohne Wirkung, die ganze Geschichte ist ja auch sichtbar ein krimineller Vorgang. Aber wir sehen ja auch, Trump hat noch viele Karten in der Hand. Er ist ein alter Spieler, ein Gambler. Das heißt, er behauptet ganz frech mittendrin in diese Gespräche hinein, dass die hochdekorierte und anerkannte Diplomatin, die Botschafterin in Kiew, die jetzt befragt worden ist, dass sie lügt und dass das alles nicht richtig ist und dass es eine Frau ist, die nirgendwo was gepackt hat und so weiter. Also das direkte Lügen hinein in die Öffentlichkeit, das ist schon bemerkenswert, wie weit das gediehen ist.
Während der Befragung, ne? Also live hat er das sogar gemacht, also eine Art
Ja, mittendrin, also das heißt, natürlich entsteht daraus wieder ein neuer Konflikt, wo auch selbst seine Anhänger sagen, ja, zumindest die etwas nachdenklicher, und die meisten sind es natürlich nicht, dass sie sagen, ja, versucht, Zeugen einzuschüchtern und so weiter. Aber das interessiert ihn alles nicht. Ihn interessiert natürlich die erste Information, das ist ein altes Gesetz. Wer die hat und wer zuerst etwas platzieren kann, das lässt sich sehr schwer umstoßen. Und eine Lüge muss man nur mehrfach wiederholen, dann glauben es auch viele Leute. Und wir sehen das ja, das ist ja nicht nur in Amerika, das ist ja auch bei uns so. Also Lügen haben durchaus Konjunktur.
Lügen und Krawall machen, das beherrscht ja der Herr Brandner von der AfD ja sehr gut. Dem geht es darum, Krawall zu machen. Er ist der Krawallbruder in der AfD und diesen Job macht er ja ganz hervorragend, oder?
Naja, ich glaube, er hat übertrieben. Eigentlich vermutlich selbst in seiner Partei hatte man gehofft, dass er an irgendeiner Stelle, sag ich mal, etwas vernünftiger wird. Das ist dem Mann nicht gegeben. Es ist etwas, was mich natürlich sehr stört. Sowohl Höcke als auch Trantner werden ja mit Thüringer tituliert. Das sind zwei Zugereiste, also im Prinzip Zuwanderer im weitesten Sinne. Der eine sogar nach Gera gewandert, ja, der Herr Brandner. Das müssten Sie ja besonders schmerzlich empfinden.
Ja.
Der repräsentiert jetzt Thüringen nach außen hin und alles redet davon nicht, dass das jemand aus Nordrhein-Westfalen ist oder aus Hessen oder irgendwo hergekommen ist. Und das sind die Thüringer, die eben halt sich so blöd und so dumm anstellen. Also das stört mich unwahrscheinlich, aber das ist halt so, dass denen, die diese Leute gewählt haben, das nicht peinlich ist. Das heißt also, diese Art von Poltern, ja sag ich mal, unanständiges Benehmen in der Öffentlichkeit und sowas ist nun von Thüringen, sag ich mal, in den Bundestag delegiert worden. Das ist schon hochnotpeinlich und insofern, sagen wir, neben den ganzen sachlichen Auseinandersetzungen, bewegt mich das ziemlich, also emotional, wo ich sage, nein, das kann doch nicht wahr sein, wir sind jetzt die Deppen der Nation auf diese Weise.
Mhm. Da ist ja bei den Grünen heile Welt, zumindest beim Parteitag, der lief ja relativ konfliktfrei ab, völlig untypisch für die Grünen, oder?
Naja, die müssen aufpassen. Meistens ist es so, wenn man so einen guten Lauf hat und glaubt, man kann über Wasser gehen, das passiert in der Politik hin und wieder, auch Journalisten passiert das ja hin und wieder, dann entstehen die groben Fehler. Das heißt, dann gibt es Fehleinschätzungen, dann gibt es Überheblichkeit. Die haben ein gutes Team, die Themen liegen auf der Straße, sie haben große Dankbarkeit gegenüber der kleinen Greta zu zeigen, dass sie ist die eigentliche, die diesen Schub bewirkt hat. Und wir sollten nicht verwechseln zwischen Realität und sag ich mal, Wünschträumen an dieser Stelle. Es ist ja nebenbei immer wieder auch diskutiert worden, wer ist denn die Nummer 1 und wer ist die Nummer 2. Wie so Parteitage sind, die haben eine eigene Dynamik, Parteifunktionäre, auch bei den Grünen sind sie inzwischen Funktionäre, haben auch eigene Interessen. Das heißt, man hat die Annalena auf Platz 1 gesetzt und den Robert Habeck auf Platz 2. Sie hat ein besseres Ergebnis gehabt, er hat ein bisschen schlechteres, beide haben ein sehr gutes Ergebnis und hat sozusagen auf diese Weise angedeutet, pass mal auf, Junge, du bist noch nicht der Kanzlerkandidat, du solltest dich nochmal zusammenreißen. Ich bin an dieser Stelle überhaupt skeptisch. Die zwei schöpfen natürlich das volle grüne Potenzial aus und Menschen, die sage ich mal, in Großstädten sagen, okay, da muss was passieren, wir müssen was tun, diese Klimaveränderung, da muss jemand mit konstantem Verhalten in dieser Stelle nach vorne gerückt werden. Da sind die zwei schon ganz gut und die repräsentieren das auch gut. Aber die Wahlen werden auf dem Lande gewonnen. Wir haben das ja auch in Thüringen gesehen, also wie sich das unterschiedlich gestaltet. Wir haben keine großen urbanen Zentren. Und so ist passiert, dass die Grünen knapp gerade reingekommen sind und nicht den großen Lauf mitmachen konnten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ich würde nach wie vor Ihnen empfehlen, nicht die beiden zu nehmen, sondern im entscheidenden Augenblick Kretschmann da einzusetzen, weil er in Baden-Württemberg gezeigt hat und tiefes Vertrauen dort und natürlich auch bei konservativen Wählern, vor allem weit über die Partei hinaus, Vertrauen genießt. Und darum geht es bei Wahlen. Wähler gewinnen, nicht nur, sage ich mal, das Wohlfühlen einer Partei, Funktionärsebene. Und da kann ich mir vorstellen, der könnte viel mehr Leute holen, auch aus Kreisen, die sonst normalerweise nicht grün wählen würden. Also das heißt, da ist noch viel Luft drin. Ich vermute mal, man wird mich nicht und Sie nicht anhören.
Wenn es still ist zu einem bestimmten Thema, dann bewegt sich meistens im Hintergrund was. Im Moment ist es ja still um die Regierungsbildung. Ich vermute, dass da verhandelt wird, was das Zeug hält hinter den Kulissen?
Nein, das glaube ich nicht. Also im Augenblick ist erst noch ein bisschen Pulverdampf über Thüringen. Das heißt, die ersten Statements waren zum Teil sehr hoffnungsvoll. Dann kam eine richtige Kakophonie hinein. Sie schauen sich mal an die CDU, die Wahlergebnisse innerhalb der Thüringer CDU bei der Fraktionsspitze, wie knapp und wie kontrovers die sind. Es gibt Aufforderungen an den Spitzenmann der CDU, an Moring, zurückzutreten. Das machen jetzt nicht nur Hinterbänkler, wie das bei der Fürsprache für die AfD der Fall gewesen ist, sondern Leute mit wichtiger Funktion in dieser Partei. Also da ist noch viel, viel Bewegung. Da ist im Augenblick, glaube ich, nicht tatsächlich daran zu denken, dass man normalerweise ja auch nicht so schnell vorankommt mit Koalitionsbildung. Also die Blöcke stehen im Augenblick, aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich die Wortwahl mir dieses Mal anschaue, die reden keine Koalition, keine Tolerierung. Das ist alles geschenkt. Niemand redete davon, dass zwischen CDU und den Linken eine Koalition gebildet werden sollte. Es geht ja darum, was machen wir in Thüringen im nächsten Jahr? Der Haushalt steht, aber es müssen ja viele Entscheidungen trotzdem gefällt werden. Und da kann ich mir vorstellen, dass selbst die FDP sich nicht verweigern kann, wenn es um die Lehrer geht, wenn es um den Wald geht. Und diese Sacharbeit, und man sagt dem, die wird zeigen einfach, dass da viel mehr Luft drin ist. Und am Ende wird man in eine Routine der Sacharbeit geraten, was uns sehr gut bekäme. Denn ein Patt, ein sich gegenseitig ausmanövrieren wäre unsinnig. Thüringen ist ja nicht allein. Und in der Zeit, wo wir uns nicht entscheiden können, machen es andere. Das heißt, wir fallen wieder zurück in der Konkurrenz, wenn es darum geht um Investitionen. Wir fallen zurück, wenn es darum geht um unsere Rolle in der Bundesrepublik, im Bund insgesamt. Also das können wir uns gar nicht leisten angesichts auch der schwächelnden Konjunktur. Das heißt, wir haben Abschwung. Das alles ist kein guter Hintergrund. Insofern Sacharbeit, Sacharbeit, Sacharbeit. Und da glaube ich, wenn das nicht mehr ganz so ideologisch gesehen wird wie jetzt im neuen Jahr, kann da was passieren. Aber ich glaube nicht, dass vor Weihnachten ernsthaft etwas geschehen könnte.
Die CDU, ist das eine sozialdemokratische, konservative Partei? Wie ist die einzuordnen? Es ist doch, also die schwer zu sagen, die sind ja immer noch auf einem oder wieder auf einem Selbstfindungskurs.
Nein, ich glaube, die haben ja jetzt einen Parteitag, da erwartet man ja zum Teil mit Spannung, ob noch einmal der konservativ-wirtschaftliche Flügel mit Merz zuschlägt. Gibt ja viele Anhänger, die sagen, ja, der Merz müsste das machen, die Kramp-Karrenbauer ist zu weich, zu wenig konzentriert, die ist nicht professionell genug. Das sind jetzt normale Dinge, wenn man Wahlen in letzter Zeit verloren hat, dann kommt auch noch dazu, dass sich Parteien in sich streiten, Flügel aufbrechen, das sehen Sie auch bei der CDU in Thüringen. Das ist nicht gut, das honoriert kein Wähler, das heißt, diese Phase muss man schnell überwinden. Und bei Merz ist es nicht nur sein Alter, ist ja in meinem irgendwo, oder ein bisschen jünger sogar, das ist nicht, glaube ich, das Thema, schauen Sie mal in Amerika, wie alt zum Teil die Präsidenten manchmal sind, die da gewählt werden. Das ist nicht das Entscheidende bei der ganzen Geschichte. Bei Merz vermute ich jetzt einfach mal jetzt ins Unreine gesprochen, wir sind ja hier unter uns, es würden sich viele freuen, wenn der Merz auf Platz 1 gesetzt wird, Kanzlerkandidat wird, dann auch Kanzler werden möchte. Und dann holt man Geschichten raus, die er gemacht hat bei BlackRock als Finanzer. Das heißt, dort sind Schweinereien gemacht worden, dort sind sozusagen aus Sicht normaler Menschen asoziale Geschäfte gemacht worden, um hohen Profit zu bekommen. Er hat sein Geld dort gemacht. Und dann kommen diese Geschichten raus und dann wird es erstmal richtig schwer für die CDU, wenn der Mann beschädigt ist, wenn er nicht als sozial vermittelbar gilt. Das ist nicht gut. Das heißt, das wissen einige natürlich in dieser Partei und versuchen nach Möglichkeit, den Merz da fernzuhalten. Das verstehen vielleicht seine Anhänger nicht, aber die blicken dann in dem Fall auch nicht sehr weit.
Sagt Sergei Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche, eine gute Zeit und kommen Sie gut durch den Regen.
Wir schauen uns das mal an, wie wir durch die Woche kommen. Alles klar, aber Regen, sagen Sie mal, wir haben 2 Jahre lang gestöhnt, das ist zu heiß. Mhm. Man hat doch ein ganz neues Verhältnis zum November bekommen. Es kann gar nicht genug regnen.
Ich freue mich und ich hoffe Sie auch.
Bis nächste Woche.
Bis dann, tschüss.